So, herzlich willkommen bei Spielmacher. Fußball von allen Seiten von 360 Media. Wir sprechen mit allen, die Lust auf Fußball haben und uns einen Einblick in ihren Lieblingssport gewähren. Trainer, Ex-Trainer, Spieler, Ex-Spieler, Entscheider, Chefs, Psychologen und Weitreisende. Und heute sind wir bei einem Weitreisenden zu Gast. Ein Mann, der sagt, Zitat, wenn der Ball nach dem Anstoß zum Torwart zurückgespielt wird, bekomme ich ein Magengeschwür. Herzlich willkommen, Roger Schmidt.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Ist das heute noch so?
Nee.
Dass du dann Magengeschwür bekommst?
Das war in meiner Sturm- und Drangzeit.
Ehrlich?
Ja, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Aber natürlich, wenn man bestimmte Art von Fußball spielen will, dann sollte man auch beim Anstoß schon zeigen, dass man nach vorne will.
Also du hast immer klare Vorstellungen gehabt. Jetzt bist du ein Trainer ohne Job oder bist du in der besten Zeit, die du richtig genießen kannst?
Ja, beides. Also ohne Job ist definitiv richtig. Aber auch bewusst. Hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt im Moment ohne Job bin, aber hat sich halt so ergeben, wie das manchmal ist im Fußball. Und bin aber ganz bewusst jetzt auch dabei geblieben und freue mich einfach, jetzt mal ein bisschen Zeit zu haben für die Familie, für meine Kinder, für meine Frau, für auch für mich, also auch mal selber so ein bisschen durchzuatmen, weil natürlich die letzten Jahre auch anstrengend waren. Hat man nicht so gemerkt, wenn man drin ist. Aber wenn du halt ständig auch dann als Trainer arbeitest mit internationalem Fußball dabei, dann ist das schon sehr abverlangend und wenn es dann so ist, dass man eine Pause hat, so wie ich jetzt gerade und auch ein gewisses Alter hat, wenn man das vor 20 Jahren, wäre es vielleicht eine andere Situation gewesen, aber jetzt natürlich mit 57, nach einem langen Weg ist es auch mal ganz schön, jetzt mal irgendwie morgens aufzustehen und keinen Plan zu haben.
Aber ist ja spannend, also wie merkst du das dann, dass die Pause dir gut tut oder wann merkst du das oder was spürt dann dein Körper oder dein Geist sozusagen?
Ja, also ich glaube, das stärkste Gefühl oder das stärkste andere Gefühl ist einfach so, dass du morgens aufstehst und nicht irgendwas jetzt vorhast und machen musst und irgendwie eigentlich schon die ganze Zeit drüber nachgedacht hast, was du jetzt im Training machst, was du jetzt in der Besprechung machst, was noch zu besprechen ist, vielleicht mit den Verantwortlichen im Verein. Also es ist einfach eine komplett andere Situation, so einfach mal so in den Tag reinzustarten und dann mal zu gucken, was man so gerne machen möchte.
Mhm. Heute sind wir auf Mallorca. Das Wetter ist schön und es ist Feiertag heute. Der heilige Sebastian wird geehrt. Mhm. Also da mein Vorname Sebastian ist, musst du besonders nett zu mir sagen.
Ich glaube, deshalb ist das heute.
Ich glaube ja auch. Deswegen bin ich auch extra hingereist. Ist es dein erster Podcast eigentlich? Weil ich habe irgendwie geguckt und wir haben geguckt, wir haben nichts gefunden.
Ja, ich glaube ja. 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 Ja.
Da haben wir Glück, dass wir dich überreden konnten sozusagen.
Ja, ist nicht nur Glück.
Und ist es dein erstes Interview nach Benfica? Stimmt das auch?
Ja. Ist ein Interview, ja, ein Podcast-Interview.
Ja. Warum hast du dich so lange zurückgehalten? Gab ja viele Anfragen.
Ach ja, also ich habe ja in den letzten Jahren schon das auch aufs Wenigste reduziert. Ne? Also natürlich, wenn du so, wie ich gerade gesagt habe, so durchgetaktet bist durch die Spiele und so weiter, ist es natürlich so, dass du auch ein bisschen aufpassen musst, dass du dich auf das Wesentliche konzentrierst. Und das Wesentliche ist natürlich immer die Mannschaft, die Spieler, die Spielvorbereitung, die Nachbereitung, das Training. Das sind die Sachen, die dir irgendwie helfen, Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Und deshalb hast du sowieso alle 3 Tage eine Pressekonferenz und vorm Spiel eine nach dem Spiel. Also was soll ich da noch zwischendurch sagen? Ja. Was soll ich da noch zwischendurch erzählen? Ne? Und deshalb habe ich das für mich selbst entschieden, dass ich das auch nur noch ganz ab und zu mache.
Warum bist du auf Mallorca?
Eigentlich sind wir mit der Familie seit 5, 6 Jahren eigentlich verliebt hier in die Insel. Also wir haben irgendwann mal hier angefangen, ein Haus zu bauen und ja, und seitdem ist das hier so auch so ein bisschen Rückzugsort. Wenn man öfter mal auf Mallorca ist und vor allen Dingen auch was hat wie ein zweites Zuhause, dann lernt man natürlich auch die Insel mehr und mehr schätzen und ist ein tolle Gelegenheit auszuspannen, sich auf Wesentliches zu konzentrieren, mit der Familie sehr eng zusammen zu sein, draußen zu leben, ist natürlich auch einfach ein anderes Wetter wie in Deutschland. Und deshalb haben wir für uns so entschieden, dass Mallorca jetzt unser zweiter Standort ist und natürlich Deutschland immer auch Teil von uns bleibt und da werden wir auch immer auch leben. Aber im Moment ja, fühlen wir uns sehr wohl hier.
Mhm. Sind ja eben schon von zwei Hunden begrüßt worden, die ganz artig geschnuppert haben und sehr lieb sind. Zwei Pferde gibt's, glaube ich, auch. Mhm. Also ist das so ein bisschen, es gibt Olivenhaine, es gibt Weinstöcke. Mhm. Gehört das jetzt alles dazu? Also ihr macht ja auch selber Olivenöl, also besser gesagt, ihr lasst es produzieren, Wein auch. Wie viel kommt da so raus im Jahr?
Weiß ich gar nicht. Das hängt so ab. Wir haben jetzt noch angebaut. Wir warten noch drauf, dass wir da ernten können. Aber wir haben schon einen etwas älteren Wein ja dazu genommen. Ja, das macht halt Spaß. Und wenn du nicht natürlich entscheidest, so auf dem Land zu leben, auf Mallorca, dann ist es ja so, du brauchst ja schon alleine 15.000 Quadratmeter, damit du überhaupt bauen darfst. Und mit dem ganzen Quadratmeter musst du natürlich auch irgendwie was machen. Also und da ist natürlich die beste Variante, ist eben halt auch das Wetter zu nutzen, und das Klima zu nutzen, um ja schöne Sachen anzubauen. Ne? Also alles, was an Obst gibt. Und unter anderem natürlich auch Oliven, eigenes Olivenöl zu haben, finde ich persönlich jetzt immer, macht mir riesen Spaß und genieße das. Dann ist irgendwann der Wein dazugekommen, trinke halt auch gerne mal ein Gläschen und ja, und dann haben wir das angefangen und macht auch Spaß. Ne? Wenn dann jedes Mal so denn die neue Ernte ist und du probierst deinen eigenen Wein, ist irgendwie eine tolle Geschichte und ja, da haben wir auch ein bisschen was zu tun. Ne?
Da gibt's ja noch Zitronen, Apfelsinen, habe ich gesehen. Und wenn da gibt's das so richtig mit Schild, das Schmitz Olivenöl oder was steht da drauf? Oder?
Ja, gibt's auch, aber gab's mal, aber wir sind im Moment noch so in der Findungsphase, was am besten ist, aber wir machen gerade so ein bisschen das Design ein bisschen neu und ja, wenn wir dann einen passenden Namen haben, sag ich dir Bescheid.
Okay, ja, bin ich gespannt, dann sehen wir dich irgendwann auf dem Markt in Manacor und dann...
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Welche Rolle spielen die Pferde für euch? Das ist ja, sind wie die Hunde Familienmitglieder, also die waren ja, glaube ich, auch mit in Lissabon, ne? Also das ist schon, die müssen dann mit.
Ja, die gehören zur Familie, so wie du es sagst. Ich bin kein Reiter, aber ich mag die trotzdem. Pferde haben irgendwie eine sehr besondere Aura, so, wenn man die vor allen Dingen ein bisschen länger kennt. Und wir haben schon, meine Frau hat ein Pferd, das hat sie schon seit 17 Jahren, ist jetzt so im Rentenalter und das wird gehegt und gepflegt, jetzt nicht mehr geritten. Und ein junges Pferd, was sie eben halt selber gezogen hat, im Fohlen und was jetzt mittlerweile auch geritten werden kann. Und ja, wir hatten die beiden Pferde auch mit in Lissabon, auch in Salzburg übrigens, das erste zumindest. Und dann war die Frage nach, nehmen wir dann in Lissabon das beendet hatten, was machen wir jetzt mit den Pferden, wieder zurück nach Deutschland oder eben halt nach Mallorca und irgendwie dieses Gefühl, mit den Pferden im warmen Land zu sein, so hat dann doch so am Ende den Ausschlag gegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir bereiten hier alles so vor auf unser Finca, dass die Pferde hier es auch gut haben und jetzt sind sie hier und meine Frau ist super happy. Und deshalb ja, hat das sehr gut gepasst.
Und deine Frau, wie ist die Reihenfolge? Kommt erst Roger oder kommt erst das Lieblingspferd?
Ja, das müsstest du meine Frau fragen.
Ich stelle dich kurz vor, Roger, für die, die dich vielleicht nicht genau kennen und genau wissen, wo du überall warst und was du alles gemacht hast. Erstmal 1967 geboren im Sauerland, in Kirspe, 50 Kilometer Luftlinie von Leverkusen. Haben wir gerade nochmal ausgerechnet. Abitur gemacht, Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Mhm. Wenn irgendwas nicht stimmt, sofort sagen. Studiert und Fußball gespielt. Bundeswehr, okay. In Paderborn und Ferl gespielt, Lippstadt, Delbrück. Dann auch in Münster als Trainer gearbeitet, in die Regionalliga aufgestiegen. Paderborn trainiert, dann 2012 bis 2014 in Salzburg, da auch Meister geworden. Dann Leverkusen, Beijing in China gewesen, 2 Jahre PSV, Benfica und jetzt eben auf Mallorca. Mhm. Gibt es irgendwas ganz Wesentliches, was wir vergessen haben? Wahrscheinlich nicht. Ne,
nee, überhaupt nicht. Also es stimmt alles so. Die ersten Jahre als Trainer habe ich dann noch nebenbei auch, was heißt nebenbei? Also eigentlich war ich nebenbei Trainer und war hauptberuflich als Ingenieur gearbeitet. Und dann ab Münster habe ich eigentlich hauptberuflich als Trainer gearbeitet.
Mhm. Und die Entscheidung zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinen eigentlichen Beruf oder Mitberuf auf, weil ich auf den Fußball setze, kann ich mich, glaube ich, erinnern, musstest du auch absprechen sozusagen. Also musstest du jemanden überzeugen, dass das reichen wird, mit dem Fußball Geld zu verdienen? War deine Frau skeptisch oder hat die sofort gesagt, das ist eine super Idee?
Es war einfach sehr haben wir so nicht gesagt. Also es war sehr unerwartet. Also ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich irgendwie mal mit dem Trainerberuf Geld verdienen kann. Habe natürlich die Scheine gemacht, so während meiner aktiven Zeit. Und irgendwann war ich dann Trainer, habe mich dann, nachdem ich aufgehört habe, ich habe das letzte Jahr noch in Lippstadt gespielt, dann habe ich aufgehört als Aktiver und wollte da eigentlich auch mit Fußball erstmal komplett aufhören. Und dann wurde ich überredet von Heinz Austerschmidt, damals Delbrück, der leider verstorben ist letztes Jahr, doch vielleicht da als Trainer zu arbeiten. Da sind dann 3 Jahre draus geworden, nebenbei kleine Kinder gehabt, Ingenieur gewesen. Und dann nach 3 Jahren habe ich gesagt, so jetzt ist aber Feierabend mit Fußball. Und dann kam mein Freund, heutiger Freund, guter Freund Marco De Angelis, Präsident von Preußen Münster, der mich dann gebeten hat, darüber nachzudenken, hauptberuflich Trainer zu werden, was ich eigentlich ausgeschlossen habe, habe auch mehrmals abgesagt, aber ist so hartnäckig geblieben und hat dann am Ende des Tages es irgendwie geschafft, mich zu überzeugen, das doch zu machen. Und irgendwie ist das so ein bisschen typisch auch für meinen Werdegang, dass irgendwie ich mich auch von Leuten, die eine Überzeugung hatten, dass ich irgendwie der Richtige für deren Projekt bin, dieser Überzeugung so ein bisschen zu folgen und habe dann irgendwann gesagt, okay, das soll halt so sein. Ich soll halt Trainer werden anscheinend. Fußball ist sowieso das, was ich am liebsten habe und mache und vielleicht auch am besten kann, vielleicht besser als ich als Ingenieur werden könnte. Und habe dann in Preußen Münster angefangen und seitdem auch nicht mehr aufgehört.
Aber noch einmal zurück zum Ingenieur. Bist du handwerklich geschickt? Ich meine, ihr habt ja viel Land hier, also kannst du anpacken?
Ja, ist okay. Bin jetzt kein Weltmeister, aber kann mir schon helfen. So die Geschicklichkeit ist nicht unbedingt das Problem, mehr so der Rücken, das Bücken und so weiter.
Verstehe. Aber dafür, dass du eigentlich nie Trainer werden wolltest, hat es ja ganz gut geklappt am Ende.
Ja, hat gut geklappt. Anscheinend habe ich dann doch auch ein bisschen Talent gehabt als Trainer und habe natürlich auch das Glück gehabt, dass es irgendwie von Anfang an funktioniert hat. Wir sind damals in Delbrück, als ich angefangen habe, 2004, sind dann direkt im ersten Jahr Meister geworden und mit einem Tor im letzten Spiel in der Nachspielzeit sind wir aufgestiegen.
Sowas bleibt hängen.
Sowas bleibt hängen und prägt natürlich auch ein bisschen. Ne? Und
aber warum hat das so gut geklappt? Weil du ein Gespür hattest für das Team? War das Team so gut? Hast du das Beste rausgeholt? Hast du eine Taktik verändert? Also was war das, was dich da schon zum Meister gemacht hat?
Ach, das war auch, weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen, war aber sicherlich auch ein bisschen Glück. Also wenn du dann ganz zum Schluss durch ein spätes Tor dann noch aufsteigst, dann ist es halt auch ein bisschen Glück. Ich habe eigentlich damals als Trainer angefangen, also das war ja neben meinem normalen Beruf und habe dem jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber habe natürlich auch trotzdem auch natürlich immer einen Ehrgeiz in mir gehabt. Ne? Wenn ich was mache, dann will ich halt auch gewinnen, ne? und alles dafür tun. Und habe eigentlich den Trainerjob so gemacht, wie ich es für richtig halte, wie ich gedacht habe, okay, so mache ich das jetzt dann so Tag für Tag eben halt das Training gestaltet, Gedanken gemacht, die Spiele vorbereitet, gespielt und so weiter. Also war diese Zeit in Delbrück für mich super, weil ich mich einfach selbst ausprobieren konnte. Also ich hatte jetzt nicht das Ziel, Profitrainer zu werden. Das Einzige, was mich motiviert hat, war der Ehrgeiz und natürlich mitten in dieser Gruppe erfolgreich Fußball zu spielen und habe eben halt die Zeit genutzt, mich zu entwickeln auch so. Manche Sachen haben gut geklappt, manche nicht so und dann habe ich irgendwie so meinen Weg gefunden.
Dein Idol war Diego Maradona?
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Hattest du auch das Talent als Fußballer?
Leider nicht, nee.
Warst du ein guter Fußballer?
Ach, ich war nicht schlecht, würde ich sagen. Mir fehlte ein bisschen die Schnelligkeit. Aber ich sag mal so, ich war ein guter Drittligaspieler. Ne? Hätte sicherlich auch irgendwann mal für die zweite Liga reichen können. Hätte ich auch ab und zu mal hinwechseln können. Aber damals war es halt so, dass ich auch einen großen Schwerpunkt dann auf mein Studium gelegt habe. Also ich habe ja neben meinem Studium quasi Maschinenbau studiert und habe quasi mein Studium damit finanziert, mit meinem Fußballspielen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, früher waren die Zeiten noch anders. Also so wie das heute ist, dass jeder so schnell auffallen wird, wenn er so ein bisschen Talent hat. Damals war das ja anders. Also da gab es Scouts, weiß ich nicht, ob es das Scouts
gab. Dass man in der Region so...
Es gab sicherlich auch gute Spieler, die irgendwie in Lina ganz oben gekommen sind, was heute eigentlich unmöglich ist. Wenn, wenn einer gut spielt, ist ein Automatismus, dass der dann auch irgendwann im obersten Segment landet. Das war früher immer nicht so, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich da hätte hingehört.
Wie warst du denn als Kicker? Also viele kennen dich ja von der Seitenlinie auch noch so ein bisschen aufbrausend.
Also ich war als Spieler auch so, wie ich vielleicht am Anfang als Trainer war. Also sehr, was ich gerade gesagt habe, so diesen Willen zu gewinnen, den hatte ich halt schon immer in mir. Als Kind, als junger Spieler, dann auch später als Spieler. Und das habe ich natürlich auch auf dem Platz ausgelebt, wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe dann irgendwann meinen Sohn dann beim Fußballspielen zugeguckt. Und wenn der dann rumgemeckert habe, habe ich gedacht, okay, der ist genauso geworden wie ich. Und dann habe ich erstmal für mich selber festgestellt, mein Gott, also das hätte man auch anders machen können. Ne? Aber das ist halt ein Teil von mir. Und ich glaube, so mit den Jahren entwickelt man sich auch in dem Bereich weiter. Und wenn du natürlich alles schon mal ein paar Mal erlebt hast und dann kriegst du natürlich auch also ein bisschen mehr Gelassenheit und konzentrierst dich einfach auf die wichtigen und wesentlichen Dinge. Und deshalb war ich als Spieler eigentlich so, wie ich vielleicht auch als junger Trainer war.
Was heißt denn eigentlich Meister werden auf Chinesisch? Weißt du das?
Nein, weiß ich nicht.
Wie ist dein Chinesisch? Es war ja auch eine Station, die bemerkenswert war, wenn man jetzt so von außen drauf schaut. Ne?
Also im Nachhinein war das eine super Entscheidung für mich, dahin zu gehen. Es war eine schwierige Entscheidung für die Familie, weil damals unsere Kinder noch schulpflichtig waren. Ich bin damals mit meiner Tochter nach China gegangen, weil die da anfangen schon konnte zu studieren und wollte das auch gerne. Unser Sohn, meine Frau sind dann in Deutschland geblieben. Das war natürlich eine Schwierigkeit für 2,5 Jahre. Aber das haben wir dann auch irgendwie gemeistert. Aber ansonsten, also mal weit weg zu gehen, ins Ausland zu gehen. Ich war ja schon in Österreich vorher, aber das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ne? Also Österreich ist wie Deutschland, aber nach China zu gehen, dann in einer ganz anderen Kultur, im ganz anderen Land, dann irgendwie zu versuchen, als Trainer zu arbeiten, erfolgreich Fußball zu spielen, auch eine Mannschaft zu kreieren. Du kannst mit keinem einzigen Spieler persönlich sprechen ohne Dolmetscher und trotzdem irgendwie so ein Teamspirit und auch eine Verbindung zwischen den Spielern herzustellen, auch zwischen Spielern und Trainer. Das habe ich als große Herausforderung empfunden und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und auch da haben wir dann auch irgendwann, finde ich, guten Fußball gespielt, auch anders gespielt, als in China vorher gespielt wurde. Konnten dann auch einen Titel gewinnen. Nach ganz langer Zeit hat der Verein Beijing Guoan, ist ein Riesenverein in China, also der Verein mit Abstand meisten Zuschauern und natürlich auch in einer der größten Städte. Also das war eine tolle Erfahrung und hat mich auf jeden Fall weitergebracht als Trainer, aber insbesondere auch als Mensch.
Aber es war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Du warst ja in Leverkusen. So jetzt würde man dann sagen, okay, jetzt warst du auch erfolgreich. Gut, am Ende trennt sich der Verein oder der Trainer, geht's ja immer, irgendwann geht's ja auseinander. Das ist so in eurem Job. Kommen wir später noch zu. Aber dann muss man ja sagen, okay, jetzt gehe ich nach China. Also das ist ja nicht eine Fußballhochburg wie jetzt die Premier League oder was auch immer, sondern gehst du dahin und was war der größte Unterschied eigentlich für dich so als Trainer? Also Land, Spieler, gab ja viele Herausforderungen.
Ja, natürlich die Kultur und die Mentalität der Menschen. Aber ansonsten ist die Aufgabe eigentlich egal, in welches Land du gehst oder welchen Verein du trainierst, ist eigentlich immer die gleiche. Du musst eben halt eine Verbindung aufbauen zu den Spielern, zu dem ganzen Umfeld, zu den Fans und musst dann eben halt versuchen, mit hart zu arbeiten, diese Mentalität, die du implementierst, eben halt auch zu nutzen, um hart zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln und dann eben halt erfolgreich Fußball zu spielen. Und meine, am Ende des Tages ist es immer so, Fußball ist ein wunderbarer Sport, wenn du gewinnst. Wenn du nicht gewinnst, ist halt eine Katastrophe für alle Beteiligten, für den Trainer, für die Spieler, für die Familien der Spieler, für die Fans, für alle. Also Fußball ist nur schön, wenn man gewinnt. Und um das eben denen auch zu vermitteln, dass es an uns liegt, das auch in die Tat umzusetzen und nicht eine 0815-Mannschaft zu sein. Also wenn du was Besonderes erreichen willst, dann musst du auch irgendwas Besonderes machen. Also wenn du nichts Besonderes hast, und nicht besonders investierst, um erfolgreich zu sein, wie sollst du dann jemals außergewöhnlich Erfolge feiern? Und das ist die Aufgabe war überall so, die war in Delbrück so, in Münster, in Paderborn, in Salzburg, Leverkusen, die war genau die gleiche Aufgabe in China, in einer komplett anderen Kultur. Das, die Sprache eben halt über Dolmetscher, was am Ende des Tages noch nicht mal ein großes Problem ist. Da gewöhnen sich alle dran, also selbst ich. Ich hatte einen super kleinen Dolmetscher immer neben mir, der war mein Schatten und der hat alles so übersetzt, wie es sein musste. Das war wie, als wenn ich Chinesisch sprechen könnte. Und
das ist immer eine große Diskussion, ne? Also man muss die Sprache sprechen wegen der Emotionen. Und also wenn jetzt ein Trainer gesucht wird oder, also das ist dann gar nicht so am Ende.
Naja, also ich glaube, es ist natürlich ein Vorteil, wenn du einen Großteil der Spieler erreichen kannst mit deiner Sprache. Also es war ja jetzt in den letzten Jahren, ich bin ja jetzt auch in China, war es dann meistens Deutsch, weil ob ich jetzt Deutsch oder Englisch spreche, war egal, es musste sowieso übersetzt werden. In China spricht halt niemand Englisch, fast niemand. Und die letzten Jahre waren ja in Englisch. Ich habe jetzt auch nicht perfekt Holländisch gesprochen oder Portugiesisch. Das habe ich einfach in der Kürze der Zeit einfach mir auch nicht zugetraut, ehrlich gesagt, um den Job auszuführen in der Sprache. Aber dass übersetzt werden muss für Spieler, das ist in jeder Mannschaft so, also auf hohem Niveau, weil es gibt immer Spieler, die Landessprache nicht sprechen und für die muss halt übersetzt werden. Die können das Lernen mit einer gewissen Zeit, wenn sie lange genug im Verein sind, aber das Übersetzen ist Standard im Fußball. Mhm.
Gibt's die Geschichte aus China, wo alle sagen, gut, das kann man sich jetzt aus mitteleuropäischer Sicht nicht vorstellen?
Die Geschichte für mich war wie es zu Ende gegangen ist. Also eigentlich war es eine tolle Zeit. Es ist irgendwie, die hat sich weiterentwickelt. Wir haben den Pokal gewonnen. Wir haben Champions League, Asia Champions League gespielt. Also eigentlich war alles gut und haben dann im letzten Jahr eben halt super gespielt, waren Erster. Also hatten guten Chancen auch Meister zu werden. Und was nicht einfach war damals in China, weil mit Guangzhou, Evergrande, den Verein, den es heute gar nicht mehr gibt und Shanghai und Shandong, war immer eine harte Konkurrenz mit super Ausländern dabei. Und ja, am Ende, quasi mitten in der Saison, wurde ich dann entlassen, weil ich meinen Vertrag nicht verlängern wollte. Also weil ich einfach das Gefühl hatte, 2,5 Jahre jetzt in China, das reicht. Und ich kann jetzt nicht länger bleiben, das geht einfach nicht. Will ich auch gar nicht. Ja. Und am Ende haben die Entscheidung getroffen, obwohl ich einen sehr guten Draht hatte zu dem Präsidenten und Eigentümer des Vereins. Trotzdem haben die irgendwie aus, und das ist so ein chinesisches Ding, also so, wenn ich nicht verlängern will, dann ist es irgendwie für den Verein, für das Gesicht wahren besser, dann eben vielleicht zu sagen, okay, dann ist es vorbei. Und das war so für mich sehr, sehr schade, dass das so zu Ende gegangen ist, weil ich wäre gerne noch da geblieben, habe mich nachher gefreut, dass ich zu Hause war, aber ich wäre gerne noch da geblieben, weil ich einfach wirklich gehofft habe, dass wir noch Meister werden können.
China gibt es jetzt auf der Fußballlandkarte gar nicht mehr so richtig, ne? Nach diesem riesen Anschub, den die auch finanziell irgendwie versucht haben. Warum nicht? Was ist der Grund?
Ja, weil das einfach das Geld nicht mal im chinesischen Fußball ist. Das Land hat natürlich im Moment auch große Probleme. Damals anders. Und damals war das quasi ein Auftrag von Xi Jinping, dass alle Menschen, die Geld haben, die Firmen haben, dass die in den Fußball investieren müssen, die Vereine kaufen müssen und dann richtig investieren. Und der Gedanke war, komm, lass uns viele ausländische Topspieler holen, lass uns ausländische Trainer holen, lass uns daran weiterentwickeln, lass uns die Spieler weiterentwickeln, die chinesischen, dass wir irgendwann mal Weltmeister werden. Das war ja das offizielle Ziel. Also China sollte Weltmeister werden, weil es die wichtigste Sportart ist und wollte man die Weltmeisterschaft nach China holen. Und dieses Konzept, das so hinzukriegen, hat einfach gar nicht funktioniert, weil es gar keine Jugendarbeit gibt und das Geld dann einfach am Ende des Tages nicht dazu geführt hat, dass die Spieler sich weiterentwickelt haben. Und dann kam Corona und dann danach war irgendwie komplett die Luft raus. Mhm.
Und danach bist du dann wieder in Europa als Trainer tätig gewesen. Mhm. Und auch in Eindhoven. Mhm. Und da haben wir natürlich Mario Götze mal kurz gefragt, ob er uns nicht eine kleine Sprachnachricht schickt.
Hi Roger, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe die Ehre, dir heute eine Frage stellen zu dürfen. Ich versuche es kurz zu machen. Hast wahrscheinlich auch genug zu erzählen, logischerweise. Vor allem, wenn man bedenkt, was du schon für Stationen hattest, wie viel Erfolg du auch als Trainer hattest in Deutschland, China, Portugal, Holland. Das ist mega, mega interessant. Von daher nochmal von meiner Seite Glückwunsch dazu. Ansonsten, glaube ich, weißt du gar nicht, wie wertvoll, wichtig du in meiner Karriere warst. Das wollte ich dir auf dem Weg auch nochmal mitgeben und dir Danke dafür sagen, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich in einer keinen so leichten Situation war und du mich da wieder zurück auf den Weg geführt hast, auf den Erfolg, auf die Erfolgsspur, sowohl sportlich, aber auch menschlich. Deswegen hier nochmal an der Stelle danke. Danke dafür. Jetzt ganz kurz zur Frage. Du warst ja schon in so vielen verschiedenen Ländern. Hast du dich schon mal mit MLS beschäftigt? Also viel Spaß beim Podcast und ich hoffe, wir sehen uns bald auf Mallorca, in Deutschland, auf dem Kaffee, auf dem Wein oder zum Paddle spielen, je nachdem.
Das war Mario Götze.
Ja.
Bevor wir die MLS-Frage beantworten, finde ich das eine sehr bemerkenswerte Nachricht, weil er ja über das Sportliche hinaus vor allem auch das Persönliche und Menschliche nochmal unterstreicht. Freut dich das noch mehr?
Auf jeden Fall. Also das ist schon so mein Ziel auch, dass wenn ich mit den Menschen im Verein zusammenarbeite, wenn ich die kennenlerne und zusammenarbeite, egal jetzt, ob das Spieler sind, ob das der Staff ist, ob das die Verantwortlichen sind im Verein, ist mir schon wichtig, dass die am Ende des Tages auch einen guten Eindruck von mir haben und wissen, dass ich alles dafür getan habe, um dass wir erfolgreich Fußball spielen und uns unsere Ziele erreichen. Das sind die einzigen, die einen wirklich beurteilen können. Also weil alle anderen von außen wissen ja gar nicht, wie du mit den Spielern umgehst, wie du trainierst, was du machst den ganzen Tag und so weiter. Die so richtige Meinung äußern können und auch das einschätzen können, glaube ich, sind die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Und deshalb ist mir das schon immer sehr wichtig. Das ist mir viel wichtiger, als dass ich eine gute Presse habe. Die Leute, die kennen mich nicht, die schreiben irgendwas über mich und dann ist das halt so. Aber die Leute, die mich kennen, wenn die irgendwas Schlechtes über mich sagen, das ist aus meiner Sicht ganz anders zu bewerten. Deshalb freue ich mich total, wenn gerade Mario, der auch schon so viel erlebt hat und ich glaube, wir haben eine tolle Zeit zusammen gehabt bei PSV, haben am Ende noch den Pokal gewonnen, eins der schönsten Spiele, die ich jemals hatte, gegen Ajax im Feyenoord-Stadion den Pokal zu gewinnen, das war ein absoluter Traum. Deshalb freue ich mich, dass er das sagt.
Mhm. Wie war er denn damals, als du ihn da hingeholt hast?
Mario, ich kannte ihn überhaupt nicht, also nur von den Spielen mit Leverkusen. Aber er war ja davor auch dann lange verletzt und ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Historie ist dann von der Situation von ihm selbst. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, er war halt ohne Vertrag, also war ablösefrei und trotzdem irgendwie auf dem Markt und irgendwie hat keiner so richtig, wie soll ich sagen, zugepackt. Irgendwann habe ich mir von unserem Athletiktrainer Benny Kugel habe ich gesagt, Benny, du hast doch bestimmt die Nummer, weil auch bei der Nationalmannschaft hast du bestimmt die Nummer von Mario. Ja, also klar, sagte ich, ja, gib mir mal. Und dann habe ich ihn angerufen, habe ein bisschen gequatscht über Fußball und ich habe mir gesagt, pass auf, ich weiß, du hast vielleicht andere Pläne. Ich will nur eins sagen, also bin ja bei PSV Eindhoven und wenn du irgendwie Bock hast wieder auf Fußball und dann wäre super, wenn du mir ein Zeichen gibst. Ja? Ich finde das super, ich würde total gerne mit dir zusammenarbeiten. Und ja, das habe ich ihm damals gesagt. Habe ich 5-6 Wochen nichts gehört. Und dann am letzten Tag der Transferperiode hat mir Mario eine Nachricht geschrieben und sagte, Roger, ich habe mir das nochmal überlegt, ich könnte mir das vorstellen. Und ich sage, ja, da müssen wir jetzt ganz schnell sein. Ne? Also, weil das geht auch mit dem Melden und so weiter. Und da haben wir sehr, sehr schnell alles versucht hinzukriegen, dass er gemeldet wird für die Europa League und so weiter, dann muss der Vertrag unterzeichnet werden.
Aber am letzten Tag ist ja auch mutig von Mario. Ne? Also der weiß ja selber, was an so einem Wechsel dranhängt. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig knapp. Also
ja, das musste Mario dann selber fragen, warum das dann so, das vorher nicht irgendwie anders geklappt hat. Aber bei PSV, die konnten das gar nicht glauben. Die konnten es wirklich nicht glauben. Die haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Der gibt Mario Götze, der kommt doch nicht noch nach PSV Eindhoven. Aber am Ende haben wir das hingekriegt. Also wir haben das sehr schnell gemacht. Wir waren bei mir zu Hause und dann direkt weitergefahren nach PSV Eindhoven. Vertrag unterschrieben, Medical Check und ich glaube nächsten Tag im Training.
Wahnsinn.
Ja, das war aber wirklich eine Wahnsinnsgeschichte.
Also irre, das
und war toll. Also war wirklich, er hat wirklich dann auch wirklich, ist auch ein super Spieler, spielt er jetzt auch wieder super in Frankfurt.
Ist auch ein super Typ, ne? Also mit total, beschäftigt sich mit ganz vielen anderen Dingen und ist so, hat dieses, was natürlich super wichtig ist, dieses Tor 2014. Das ist ja super schön, wird ihn auch seine ganze Karriere begleiten, logischerweise, und auch völlig zu Recht, aber er hat sich auch ein bisschen davon befreit. Also es ist ihm gelungen, das in eine richtige Balance zu bringen.
Ja, also was natürlich für einen Fußballer echt schwierig ist, wenn du so körperliche Probleme hast. Er hat ja, glaube ich, dann irgendwie Schambeinentzündung und ich weiß nicht genau, was er alles hatte. Und wenn du natürlich so ausgebremst wirst und dann immer wieder versuchst anzufangen, aber kannst dann nicht so spielen, wie du eigentlich spielen möchtest, weil du vielleicht noch hier und da Probleme hast und so, dann kommt diese riesen Erwartungshaltung. Alle gucken auf dich. Der Fokus ist, sobald er auf den Platz kommt, ist der Fokus nur noch auf ihn. Und also ich glaube, dass das nicht einfach war, so seine Karriere dann zwischendurch mal. Die hat super angefangen, dann zwischendurch war es echt schwierig. Ich finde es super. Ich freue mich total für ihn, dass er jetzt wieder sein Top-Niveau hat und es allen nochmal beweist, ne, wie großartiger Spieler er ist. Mhm.
Dann ging das mit Eindhoven zu Ende.
PSV wollte damals den Vertrag verlängern und ich habe aber für mich entschieden, ich möchte jetzt nochmal was anderes machen. Und hab das früh bekannt gegeben, war auch, fand ich, großartig von PSV Eindhoven. Es gab keine Probleme, wir haben das durchgezogen, wir sind fast noch Meister geworden, Pokal haben wir sowieso gewonnen. Und hab dann eigentlich gedacht, okay, jetzt mache ich nochmal irgendwie was anderes. Und mein Gedanke war eigentlich so, wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, so ein Verein wie Benfica, das wäre irgendwie, das ist, PSV ist Fußball, aber Benfica ist halt auch Fußball. Und das verbinde ich so auch als, wenn ich darüber zurückdenke, als ich noch jung war, junger Spieler oder selbst als Kind, das sind natürlich die Vereine, die einem so im Gedächtnis geblieben sind. Und ja, ich habe gesagt, dass ich nicht weitermache bei Eindhoven und wir haben das veröffentlicht und nächsten Tag hat Benfica angerufen. Wir waren zwei Tage später, waren in Düsseldorf und dann war für mich klar, okay, das mache ich. Auch wenn die damals nicht in einer besonders guten Situation waren, weil lange nichts gewonnen irgendwie. Aber trotzdem habe ich gedacht, das ist irgendwie der Verein, wo ich hingehen muss, wo ich gut zu passe, sagen wir es mal so.
Ich weiß nicht, bist du ein Mensch, der an irgendwelche anderen Kräfte glaubt, dass die dann irgendwie, du sagst da, du hörst auf und dann ruft genau der Verein, an den du im Kopf hast,
das ist ja wirklich... Das war wirklich so. Und,
ich bemühe mich jetzt gerade an ganz schöne Dinge zu denken, dass mich morgen jemand anruft und sagt, ist ja Wahnsinn, ist ja top.
Ja, es war ein Schicksal so ein bisschen. Das war auch so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen typisch. Ich habe ja nie irgendwie, ich bin jetzt nicht so, dass ich mich aktiv irgendwie bemühe, irgendwo hinzukommen oder dass ich Ziele habe für meine Karriere als Trainer, dass ich schon immer, wenn ich bei irgendwo bin, dann schon irgendwie an den nächsten Schritt denke oder so. Wenn ich irgendwo bin, dann gibt's für mich nur noch einen Verein und das ist mein Verein. Alles andere ist mir komplett egal und deshalb habe ich mich da sehr, sehr wenig immer mit beschäftigt. Es war eigentlich immer so, dass dann irgendwann irgendwas zu mir kam und wenn ich dann angefangen habe, mit den Menschen zu sprechen, Dann habe ich das so auf mich einwirken lassen und habe mich so diesem Flow dann hingegeben und habe so versucht ein Gefühl dafür zu entwickeln, was jetzt für mich persönlich gerade das Richtige ist. Und das hängt immer sehr stark natürlich mit dem Verein, aber auch mit den Menschen zusammen. Und bei Benfica war es dann halt so, als ich mit den Menschen gesprochen habe, mit Lorenzo Coelho, dem Sportdirektor, und dann mit Rui Costa, dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, das, was die wollen jetzt gerade, also das war halt so, die Geschichte war halt so, dass wir haben in den Playoffs gegen Benfica gespielt mit PSV Eindhoven, sind sehr, sehr unglücklich ausgeschieden, waren zweimal klar besser und haben trotzdem dann zu Hause den Ball nicht reingekriegt und
ich war da, ich habe geguckt.
Du hast gesehen, ja, dann weißt du es noch. Und und Rui Costa sagte, wir sind zwar in die Playoffs gegangen, aber eigentlich möchte ich, dass wir so spielen wie PSV Eindhoven. Das ist halt dann die Geschichte dahinter, wie PSV Eindhoven gespielt hat. Und deshalb hat er sich wahrscheinlich dann daran erinnert und hat mich dann mehr oder weniger angerufen.
Gut, dass du nicht gegen Spartak Moskau gespielt hast.
Ja. Dann hätten wir vielleicht gewonnen.
Die ersten 5 Monate ohne Niederlage.
Mhm.
Benfica. Und die waren ja nicht so, haben ja nicht so dargestanden, dass man sagen konnte, das ist erwartbar. Was war der Schlüssel?
Ja, Schlüssel, habe ich gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ist immer das Gleiche. Also du musst halt eine gewisse Überzeugung haben von.
Aber 5 Monate, Roger, das ist ja Wahnsinn.
Ja, du kannst, also, ja, aber das ist natürlich nicht so, dass du denkst, ich will jetzt 5 Monate kein Spiel verlieren.
Ja, du willst ja gar kein Spiel verlieren.
Ich will gar kein Spiel verlieren und ich will vor allen Dingen nicht das nächste verlieren. Ne? Und wenn du natürlich dich immer auf das nächste konzentrierst und da alles gibst, dann das nächste zu gewinnen, ist möglich. Und wenn du danach, wenn du gewonnen hast, das nächste dann wieder zu gewinnen, ist auch möglich. Also natürlich ist das logisch und jeder weiß das, aber ich glaube schon daran, dass man sehr, sehr stark sich auf das Moment konzentrieren muss. Man darf nicht zu weit nach vorne gucken, man darf vor allen Dingen auch überhaupt nicht zu nach hinten gucken, sondern das nächste Spiel ist das Wichtigste und da musst du alles für geben. Und wenn du natürlich anfängst zu gewinnen, dann ist das natürlich auch eine Frage von Selbstvertrauen, von Überzeugung. Wir haben ja dann natürlich anders gespielt, war ja auch gewünscht. Also Benfica wollte auch anders spielen. Wir haben anders gespielt und die Spielweise hat halt super zu den Spielern gepasst, die eigentlich davor 5 Jahre lang nichts gewonnen haben und die vielleicht abgegeben werden sollten, aber irgendwie keinen Markt hatten. Die Spieler, die sind auf einmal durch die Decke geschossen. Ne? Also die haben Tore geschossen, die haben super gespielt und der neue Ansatz hat halt vielen Spielern sehr gut getan und dann haben wir angefangen zu gewinnen. Dann haben wir in der Champions League noch irgendwie gut gespielt. Dann haben wir so viel Selbstvertrauen gehabt, dass wir in der Lage waren, da immer mit so einer Überzeugung auf den Platz zu gehen. Das war am Ende dann, ja kurz vor Silvester, haben wir dann das erste Mal verloren, damals in Braga. Und das war aber auch, es war eigentlich unnötig, weil wir haben damals, hatten wir ja auch da war die Weltmeisterschaft in Katar. Dann kam Nico Otamendi, Enzo Fernandes, die kamen wieder von der Weltmeisterschaft. Wir hätten sie besser noch 14 Tage in Argentinien gelassen, die kamen dann zurück und da war irgendwie so in dem Spiel dann in Braga sowieso schwierig zu spielen, da war die Luft irgendwie raus und da konnten wir einfach das Niveau, was wir vorher gespielt haben, nicht halten.
Das ist das Stadion mit dieser Felswand.
Genau.
Ja. Naja, das ist ja bekannt. Dein Hund legt sich zu mir übrigens.
Ja, das ist ein Zeichen. Ne?
Ist ja gut aufgehoben, bei mir in jedem Fall. Ja, was mich nur so wundert ist, weil du gesagt hast, wir spielen anders. Also du kommst da hin und dann geht das 5 Minuten, also das dauert ja. Du kommst ja hin und sagst übrigens, in 4 Wochen haben wir unser erstes Spiel und dann spielen wir übrigens so. Also das braucht ja Zeit, also Trainingseinheiten, Überzeugung.
Meine Erfahrung ist eigentlich, dass das ein bisschen überschätzt wird, wie viel Zeit man dafür braucht. Ich glaube schon, dass man sehr schnell sehr viel erreichen kann. Ne? Also und insbesondere, wenn du natürlich irgendwo mit einer Vorbereitung anfängst, ist es natürlich alles ein bisschen einfacher. Also wenn du 5-6 Wochen Vorbereitung hast, dann kannst du die Spielweise komplett ändern. Du hast die Spieler jeden Tag, du machst 6-7 Freundschaftsspiele. Immer da, wo ich hingekommen bin, wie das immer so ist, wenn ein Trainer gewechselt wird, es war irgendwie nicht gut und man wollte vor allen Dingen anders Fußball spielen. Ne? Das war so in Salzburg so, wenn wir jetzt mal über den Profibereich sprechen, in Salzburg so, das war als Leverkusen wollte anders spielen, das war meine Mannschaft, die aus dem Konter gespielt hat, die wollten halt auch dominanter spielen, aggressiver spielen und so weiter. Und da haben wir auch nach 6 Wochen, ich glaube das erste Bundesligaspiel war in Dortmund, haben wir 2-0 gewonnen und da haben wir auch schon gespielt wie, ja, anders gespielt, eine andere Spielweise. Und das ist schon möglich, auch in relativ kurzer Zeit sehr viel zu verändern. Mhm.
Wie ist denn die Belastung als Trainer eigentlich? Wir reden ja oft über die Belastung. Wie viele Spiele kann ein Spieler im Jahr verkraften? Es gab ja zuletzt auch eine Art Streikandrohung. Ist das alles zu viel? Die trainieren und fahren wieder nach Hause. Also jetzt wirklich ganz grob gesagt. Natürlich.
Ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich lieber Spieler als Trainer.
Wie viele Spiele kann denn ein Trainer verkraften im Jahr?
Ja, so viele wie notwendig sind. Das geht halt immer. Also man muss sich den Aufgaben stellen. Und das ist ja auch am Anfang, haben wir da so drüber gesprochen. Ich habe die letzten 12 Jahre jetzt auch immer internationalen Fußball gespielt. Und da bist du natürlich dann auch irgendwann gewohnt, alle 3 Tage zu spielen in Phasen der Saison. Irgendwann wird es dann ein bisschen überschaubarer. Aber das ist natürlich irgendwie normal. Das ist auch ein komplett anderer Job, wenn du internationalen Fußball spielst, als wenn du einmal die Woche samstags spielst. Ne? Also samstags und samstags, dann spielst du samstags, dann hast du nächsten Tag morgens Training, dann hast du einen Tag frei, dann hast du mal, kannst du ins kleine Feld gehen, dann kannst du große mannschaftstaktische Dinge machen, dann kannst du Standardsituationen machen, kannst du nochmal ein Abschlusstraining machen und dann spielst du halt wieder. Ne? Wenn du alle 3 Tage spielst, dann spielst du, dann nächsten Morgen machst du Spielersatztraining, frei geht nicht, dann am zweiten Tag kannst du trotzdem nichts mit den Spielern machen, weil die alle total müde sind und nächsten Tag ist Abschlusstraining. Also es ist natürlich eine komplett andere Aufgabe, die du als Trainer dann bewältigen musst. Da braucht man natürlich auch ein bisschen auch Erfahrung für und Gefühl für, dass dann auch nicht zu viel zu wollen als Trainer, weil die Spieler natürlich immer wieder, wenn er angepfiffen wird, körperlich, aber vor allen Dingen auch mental im guten Zustand zu sein. Ne? Und dafür bist du natürlich dann auch verantwortlich und brauchst natürlich so ein bisschen auch, so ein bisschen ein Gefühl dafür. Ne? Und aber du hast natürlich recht, für die Spieler ist es super anstrengend, weil der Fußball ist physisch, der Fußball ist intensiv geworden, der Druck ist da aber trotzdem die Spieler, die kommen zum Training, machen das professionell, lassen sie ihn noch massieren, fahren nach Hause. Finito. Als Trainer ist dann nicht, wenn die Spieler nach Hause fahren, ist halt nicht finito, sondern da musst du halt weiterarbeiten und Ideen entwickeln und drüber nachdenken, was du machst. Also deshalb darf man es nicht unterschätzen. Das ist ein guter Punkt, was du sagst. Also man spricht sehr viel über die Belastung der Spieler, ohne dass ich jetzt rumheulen will, dass die Trainer auch, dass es für die Trainer auch eben halt mit Anzahl der Spiele eben halt die Erholungsphasen weniger werden, ist ja klar.
Ja, aber es gab ja auch Beispiele jetzt von Trainerkollegen, die dann auch wirklich so durch waren, dass sie gesagt haben, okay, ich muss jetzt raus aus dem Geschäft. Also Manager auch jetzt, also oder Sportdirektoren, Sportgeschäftsführer, wie auch immer, welche Position sie hatten, muss man ja dann auch berücksichtigen, dass es dann so viel ist, dass sie sagen, okay, das ist, ich kann dem jetzt nicht mehr standhalten. Also hattest du mal eine Zeit, wo du gesagt hast, boah, ich bin jetzt echt, also viel mehr geht nicht, ich bin jetzt so am Limit?
Also ich habe das ehrlich gesagt, so wenn du dann in dem Tunnel drin bist, in so einer Saison drin bist, dann hast du natürlich da wenig Zeit, da so drüber nachzudenken. Und ich habe mich jetzt nicht total erschöpft gefühlt oder wie soll ich sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie ausgebrannt oder sowas, sondern das kommt dann vielleicht eher, wenn man dann wirklich mal eine Pause kriegt, so wie ich das dann bekommen habe letzten September. Und wenn du dann das mal so ein bisschen sacken lässt, dann fühlst du schon, dass es dir irgendwie auch ganz gut tut, jetzt mal ein bisschen Zeit für dich zu haben, aber vor allen Dingen auch Zeit für die Familie zu haben. Was man ja nicht unterschätzen darf, der Trainerjob ist natürlich unser Job, man hat ja auch noch ein anderes Leben. Ne? Also man hat eine Familie, man hat eine Frau, man hat Kinder, man hat auch vielleicht auch noch ein paar andere Dinge im Leben, die man gerne mal machen möchte. Und solange du Trainer bist, ist natürlich die Zeit, die du dafür aufwenden kannst, die ist natürlich minimal. Ne? Die ist im Sommer mal 3-4 Wochen, wenn so eine Club-WM dann noch irgendwie da reindonnert in die Sommerpause, dann hast du halt nur 2 Wochen Pause. Ne? Also das ist natürlich was man nicht unterschätzen darf. Und wir haben ja auch nur ein Leben, ne?
Und das Leben nach dem Tod soll auch extrem kurz sein, habe ich jetzt gelesen.
Ja, das ist
wahr. Was ist dein liebstes Hobby, wenn du Zeit dafür hast?
Also ich bin jetzt irgendwie 20 Jahre Trainer, ich habe für Hobbys keine Zeit gehabt. Also ich habe immer...
Musste ich jetzt welche suchen sozusagen? Ich habe gesehen, Beachvolleyballplatz ist hier.
Ja.
Hätte auch ein Fußballplatz sein können, wenn du so viel Platz hast, hätte sagen können, ich baue hier... Einen schönen
Kunstrasen. Ja, ich kann nicht mehr spielen. Dafür reichen meine Knochen. Ich habe ja bis 37 gespielt. Ich habe schon irgendwie habe das Gefühl, dass ich alles aus meinem Körper rausgeholt habe, was ich konnte.
Verstehe.
Hobbys. Ich verbringe viel gerne Zeit hier draußen und gehe gerne spazieren oder fahre Fahrrad. So, das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache.
Wenn du so über die Mannschaften sprichst und sagst, die Potenziale, die du ja auch siehst jetzt, guckst du viel Fußball? Also bist du jemand, der
es geht.
Viele, viele Spiele guckt, also Champions League wahrscheinlich?
Ich gucke jetzt mehr, als ich, wenn ich selber im Job bin, dann konzentriere ich mich dann natürlich auf die Spiele, also unsere Spiele, Spielvorbereitung und so weiter und natürlich Highlights immer. Und jetzt gucke ich ein bisschen mehr Spiele, aber jetzt nicht, ich gucke nicht jedes Spiel.
Welche Liga am häufigsten, damit ich gleich eine gute Überleitung was ich am meisten gucke.
Guck alles. Ich gucke eigentlich eher nach Vereinen, ne, wo okay. ich das Gefühl habe, das könnte ein gutes Spiel werden.
Aber erwischst du dich manchmal dabei, also den Verein sagst du natürlich jetzt nicht, das ist ja klar, dass du so denkst, boah, was für eine Truppe. Also da hätte ich Bock zu.
Na, jetzt im Moment nicht. Ehrlich, da habe ich noch nicht einmal, also wenn du mich jetzt so fragst, den Gedanken habe ich bis jetzt noch nicht in meinem Kopf gehabt. Ne?
Und wenn du Leverkusen guckst, mit dem, was sie hinbekommen haben, also jetzt Meister geworden sind, das ist eine sehr gute Phase in Leverkusen. Was hat dir da gefehlt und was haben die jetzt?
Das ist immer schwierig zu vergleichen. Ne? So, aber ich finde, dass die das natürlich in den letzten Jahren super gemacht haben. Ne? Ich meine, die haben sicherlich auch ein bisschen anderes Konzept, einfach insgesamt mehr Geld in die Hand genommen, mehr investiert, auch große Transfers gemacht und haben da halt extrem oft richtig gelegen. Man muss sicherlich der sportlichen Leitung da in Leverkusen ein großes Kompliment machen. Und dann haben sie halt noch den Mut gehabt, auch einen jungen Trainer, einen sehr erfahrenen Superspieler zum Trainer zu machen. Und dieser Mix, natürlich dieses Trainertalent und diese Aura, die Xabi Alonso hat in Verbindung mit dem hervorragenden Kader, den sie haben, war sogar so stark, dass die hätten fast ein ganzes Jahr nicht verloren. Ne? Also die haben, ich glaube Atalanta Bergamo war dann die einzige Niederlage für die ganze Saison.
Europa League Finale
und die haben waren ganz klar die beste Mannschaft in Deutschland und vielleicht sogar in Europa. War schade, dass sie nicht Champions League gespielt haben. Ne? Und da muss man schon den Hut vorziehen. Ich finde, das ist so ein Beispiel für, wenn alles zusammenpasst, dann kommt dann halt sowas dabei raus. Und da muss man, das muss man einfach neidlos anerkennen.
Und wenn du so am Rand stehst bei deinem Verein und halt coacht in meinem Spiel, bist du dann der gleiche Roger Schmidt wie jetzt, weil du gesagt hast, du bist ein bisschen ruhiger geworden? Hat sich das, oder bist du dann
Ich bin immer der gleiche, ich bin immer so, wie ich bin, aber sobald ich dann natürlich am Platz stehe, dann bin ich halt auch so, wie ich bin, ne? In dieser Situation. Ne? Also keine andere Persönlichkeit, aber meine spezifische Persönlichkeit, wie ich halt eine Mannschaft am Spielfeldrand begleite und versuche ihm halt zu helfen.
Ich glaube, so mit vermeintlichen Ungerechtigkeiten dann wird es schwierig, ne? Also wenn jemand deine Spiele angreift, dann greift er auch Roger Schmidt an.
Ja, klar, also es war sicherlich früher auch noch mal ein bisschen extremer. Das ist natürlich so, wenn du das Gefühl hast, das ist immer schwierig, ein Spiel zu gewinnen im Fußball, weil die Mannschaft, gegen die du spielst, will halt das Gleiche. Ne? Und dann, es fallen halt meistens nicht, es ist kein Basketball, ne? Es ist nicht 100-80 oder so, sondern es ist halt 1-0 oder 2-1. Ne? Und wenn dann eins von diesen wenigen Toren, die fallen, irgendwie nicht regulär ist oder aus deiner Sicht nicht regulär ist, dann ist das natürlich ein unfassbarer Impact auf das Spiel. Ne? Und dass das sehr schwer ist, das zu akzeptieren, das ist natürlich klar und das wird auch immer so bleiben. Ne? Trotzdem glaube ich, dass ich da mittlerweile einen besseren Umgang mitgefunden habe. Leider hat der VAR auch nicht das gebracht, was er bringen sollte. Diese Ungerechtigkeiten, die bleiben wahrscheinlich immer Teil des Fußballs.
Haben wir mit Axel Hellmann drüber gesprochen, vor 2 Wochen. Der sagte, so kann es nicht weitergehen mit dem VAR.
Ja, ist Katastrophe. Also wenn du mich fragst, als Fußballtrainer und als Fußballfan, ich würde sofort wieder übergehen, so wie es früher war. Vielleicht ein bisschen das Abseitsthema, das Ganze da rausnehmen, weil es halt sehr einfach ist, so nachzuvollziehen. Aber ich finde, klar, also ist natürlich klar, dass Entscheidungen richtig korrigiert werden. Aber es sind noch so viele Entscheidungen dabei, wo du denkst, darf jetzt der VAR eingreifen, darf er nicht. Der greift ein und macht es trotzdem falsch. Also das ist, finde ich, für mich persönlich noch viel schlimmer, als wenn ich eine normale Fehlentscheidung habe. Also die Fehlentscheidung, die trotz VAR passiert, ist für mich 10-mal schlimmer wie eine Fehlentscheidung, die normalerweise passiert. Und die passieren halt jeden Spieltag, also jeden Spieltag.
Axel Hellmann hat den Vorschlag gemacht, dass wirklich nur das faktisch Überprüfbare bleibt. Also Tor, nicht Tor, logischerweise. Das macht ja auch Sinn. Ist ja auch easy mit der Torlinientechnik. Bei Abseits genau das Gleiche. Entweder steht jemand im Abseits, auch wenn es nur ein Zentimeter ist, ist halt so Pech. Alles andere eher nicht.
Ja, aber was dieses Abseits-Thema, das ist ja auch Wahnsinn, diese Regel, wenn das immer mehr weiterläuft und dann gucken die noch, ob da ein Tor fällt und dann heben sie die Fahne und da war vorher 5 Meter am Abseits und dürfen aber vorher nicht die Fahne heben. Das ist ja auch, da, ganz ehrlich, das ist eine kleine Regel, aber die macht mich wahnsinnig. Ja? Also die macht mich echt wahnsinnig.
Ich kann mich an das Spiel erinnern, 2016, da war ich Moderator in Leverkusen, gegen Dortmund gespielt, Felix Zweier.
Ja.
War deine Emotion irgendwann etwas überdrüssig und hat gesagt so, Herr Schmidt, Sie haben jetzt Feierabend. Sie gehen jetzt auf der Tribüne. Das wolltest du ja nicht direkt, sondern weil es dir erklären sollte und nicht so von Spielfeldmitte dich wegschicken sollte.
Ich glaube, es ist auch das einzige Mal passiert, dass das einzige Fall, den es gibt, dass ein Trainer vom Mittelpunkt auf die Tribüne geschickt wurde.
Das weiß ich jetzt nicht. Wenn du das sagst, wird das sicherlich so
stimmen. Ich weiß es auch nicht, aber ich schätze es.
Aber da wurde das Spiel unterbrochen. Hast du dich da im Nachhinein nochmal irgendwie drüber, selbst über dich geärgert? Du sagst, es war halt so, ist wurscht, oder?
Nein, also es war sicherlich keine Glanzleistung von mir. Aber da war ich halt so, wie ich bin. Also das ist dann auch Teil meiner Persönlichkeit in dieser Situation, wo ich persönlich mich einfach ungerecht behandelt gefühlt habe. Oder nicht ich, sondern meine Mannschaft wurde aus meiner Sicht ungerecht behandelt und dann in Verbindung natürlich mit der Art, wie das dann vonstatten gehen sollte, habe ich nicht verstanden, habe ich auch nicht als richtig empfunden. Ich hätte natürlich trotzdem gehen sollen, ne? Aber in dieser Situation wollte ich das einfach nicht. Mhm.
Da wird danach noch das Interview gemacht. Mhm. Nach dem Spiel durftest du wieder in den Innenraum. Es gibt da so gewisse Regularien, die man da
einhält. Kenne ich mich gut aus.
Ich weiß gar nicht, wird so eine Geldstrafe eigentlich vom Girokonto abgebucht oder wird die dann einbehalten?
Die musst du überweisen.
Tatsächlich. Ja. Also sie wird dann nicht einbehalten vom Gehalt, obwohl das geht rechtlich, glaube ich, auch nicht. Du musst da also tatsächlich Überweisungsträger, ich glaube 20.000 Euro.
Das hat meine Frau gemacht.
Tatsächlich, okay. Das ist natürlich auch ein blöder Satz. Schatz, du musst mal 20.000 Euro überweisen. Ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Aber ich kann mich danach an das Interview erinnern. Das war dann, war ja ein bisschen Zeit dazwischen. Das war dann wieder ganz harmonisch irgendwie. Also dann, wenn du dann wieder unten bist, dann, und gesagt hast, okay, das hätte man vielleicht auch anders lösen können, obwohl es eine ungeschmeidige Situation für dich war. Das geht dann relativ schnell, dass du dann wieder so ein bisschen nach dreimal durchatmen, ist dann wieder, ist es okay.
Naja, wenn die Mannschaften dann natürlich in die Kabine gehen und du gehst natürlich dann auch mit rein, darfst aber nicht wieder mit raus. Und wie lange das gedauert hat, bis man wieder rausgekommen ist.
10 Minuten?
Ja, 10 Minuten. Und dann denkst du natürlich auch, okay, so, das ist jetzt, weil du jetzt nicht irgendwie reingegangen bist, ne? Und da muss man sich natürlich dann auch mal kurz hinterfragen. Aber so runterzukommen nach so einem Spiel, das fällt mir eigentlich relativ leicht. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass das Tor irregulär war.
Stimmt, es ging um ein Tor, nicht Tor. Das ist dann um einen Elfmeter. Nee,
es ging darum, dass ein Foul war und das war ja gegen Borussia Dortmund. Ja. Und der Freistoß eben halt 15 Meter weiter oder 10 Meter, ich will es jetzt nicht übertreiben, weiter vorne auf einmal ausgeführt wurde, was immer zurückgepfiffen wird in jedem Spiel. In dem Spiel wurde es halt laufen gelassen und war halt am Ende das entscheidende Tor. Hm.
Dann ging es auch noch um eine Elfmetersituation, die auch zu euren Ungunsten.
Die habe ich nicht gesehen, da war ich in der Kabine.
Entschieden wurde. Und da war Rudi Völler dann auch auf 180 nach dem Spiel. Aber auch bei mir, das war auch ein sehr, sehr spannender Moment. Wenn, ich meine, du kennst Rudi ja, wenn der so richtig seine Emotionen freien Lauf lässt, ist das sehr, sehr besonders in jedem Fall. Ich kann mich an ein Wortgefecht erinnern mit Julian Nagelsmann. Da habt ihr gegen Hoffenheim gespielt. Da bist du auch so richtig aus dir rausgegangen. Wie findest du das, was er jetzt macht mit der Nationalmannschaft?
Ich finde es super. Also ich finde, dass das irgendwie gut passt. So, also es ist schade, dass es nicht für mehr gereicht hat bei der Europameisterschaft. So, ich finde, die deutsche Mannschaft hat da gut gespielt und ich glaube, dass insgesamt das auch wieder auf einem sehr guten Weg ist. Ne? Also dass die Art und Weise, wie die Spieler auftreten, gibt einem so das Gefühl, dass sie das gerne machen, dass sie stolz darauf sind und dass da sehr, sehr viel fußballerisches Potenzial natürlich drinsteckt in unseren Spielern im Moment. Ich finde, wir haben außergewöhnlich gute Spieler jetzt gerade mit, insbesondere natürlich mit dem vorderen Bereich, mit Wirtz und diesem Wahnsinnsspieler, Musiala, Wahnsinnsspieler, auch Kai Havertz hat sich da super, super entwickelt. Und also ich finde, dass das irgendwie gut passt und mit dem Trainer dabei kann man eigentlich sehr optimistisch sein für die nächsten Jahre.
Wenn wir nochmal kurz auf dieses Wortgefecht zurückkommen, wie war der junge Nagelsmann so an der Linie? Der war ja auch.
Er ist immer noch jung.
Ja, gut, da war noch sehr jung. Da ist er auch, der kann ja auch sehr bestimmt sein, sagen wir es mal so.
Ach ja, sowas passierte eigentlich fast bei jedem Spiel oder oft, nicht bei jedem Spiel, aber sehr häufig. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Tatsache geschuldet, dass ich da so ein bisschen im Fokus war. Das war ja dann nach dieser anderen Geschichte dann habe ich mal was gesagt, was man vielleicht öfter mal sagt. Und da kam der vierte Offizielle sofort zu mir und hat sofort den Schiedsrichter gerufen. Und dann bin ich wieder auf die Tribüne gegangen. Also wenn da jedes Mal Trainer auf die Tribüne müssten für das, was ich da gesagt habe, dann säßen da fast bei jedem Spiel welche. Mhm. Das hat ja jetzt gar nichts mit Julian Nagelsmann.
Nee, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, aber es war halt ein Wortgeflecht so Richtung, so geht's noch ein bisschen drüber.
Spinner, habe ich gesagt. Mein Gott, das war jetzt nicht halb so wild.
Nee, absolut. Also, man muss sich trotzdem irgendwie, wie soll ich
nach
sagen?
Nach dem Spiel haben wir übrigens nach 30 Sekunden oder nach 2 Minuten eine rote Karte gekriegt. Ne?
0-3, glaube ich, was, ne, oder?
Ja.
Pep Guardiola hat dich mal sehr gelobt. Also ich bin ein big, big Fan von Roger Schmidt. Da habt ihr mit Salzburg gewonnen gegen die Bayern. Das war ein Freundschaftsspiel. Und da hat er danach gesagt, er hätte noch nie so ein Pressing gesehen oder noch nie gegen so eine Mannschaft gespielt, die so gepresst hat. Ist das ein Trainer, der so denkt wie du? Vergleicht man sich irgendwie oder ist das gar nicht so?
Das kann ich nicht beurteilen. Also gar nicht. Wir haben uns natürlich die 3 Jahre, als ich in Leverkusen war, war ja auch dann bei Bayern. Und wir haben uns da ab und zu mal ausgetauscht auch, aber ich kenne ihn nicht so gut. Ich habe noch nie ein Training gesehen, ich habe noch nie eine Besprechung gesehen. Also ich weiß nicht, wie er denkt. Er denkt sicherlich Fußball anders, sehr komplex und sehr detailliert. Und ob der ich habe meine Art, über Fußball nachzudenken und Mannschaft einzustellen, das zu beurteilen, ist sehr, sehr schwierig. Dass er natürlich ein außergewöhnlicher Trainer ist, das hat er natürlich bewiesen in den vergangenen Jahren, Spiele zu dominieren. Er kann keiner so gut wie er, auch wenn die jetzt gerade, aber es macht ihn ja auch wieder menschlich, macht ihn fast sympathisch aus meiner Sicht, dass die jetzt gerade mal so eine schwierige Phase haben und irgendwie auch mal irgendwie aus 12 Spielen dann irgendwie 10 verlieren oder sowas. Das ist ja undenkbar eigentlich. Der hat jetzt mehr verloren wahrscheinlich in dieser Saison wie in den letzten 5 Jahren. Ne?
Ja, die haben natürlich auch eine Kohle, also
klar.
So von außen drauf geschaut, als Laie, der jetzt nicht weiß, was es heißt, so eine Mannschaft zu trainieren und auch so viele Spitzenspieler, ist man ja fast geneigt zu sagen, das ist ein sehr, sehr reicher Club, die kaufen sich die 30 besten Spieler, die es gibt. Da kann es ja nicht so schwer sein, super Fußball zu spielen. Ist das zu einfach gedacht jetzt aus Fansicht oder aus?
Ja, ich würde sagen, das ist natürlich sehr einfach runtergebrochen. Eins ist ja klar, wenn du viel Geld hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, höher. Also wenn du dir anguckst, so wer dann immer Meister wird, so in den Ligen ist es meistens die Mannschaft, die das meiste Geld hat. Die besten Gehälter bezahlt, die werden Meister. So, das kann ab und zu mal durchbrochen werden, wie letztes Jahr zum Beispiel mit Bayer Leverkusen in Deutschland. Aber trotzdem ist natürlich eine andere Herausforderung mit solchen, mit so einem Budget zu arbeiten. Gerade was die Spielerverpflichtung angeht, aber auch dann, wie man mit diesen Spielern dann umgeht. Also ist natürlich dann auch eine Herausforderung, wo du natürlich Spieler, die sehr hoch gerankt sind, sehr viel Geld verdienen und trotzdem müssen die ihren Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft funktioniert. Und das musst du natürlich, das muss der Trainer einfordern und muss das vorleben und muss das denn abverlangen. Ne? Und dafür brauchst du natürlich auch eine Überzeugung und musst in der Lage sein, auch die Spieler da mitzunehmen. Bei all dem, was um diese Spieler herum passiert, in deren Welt, in dem Umfeld, in den Familien, den Berater, die Medien und allem drum und dran, hast du die Spieler für eine gewisse Zeit am Tag Und das muss die wichtigste Zeit sein. Und du musst in der Lage sein, dass die Spieler dir da eben halt zuhören und dass das, was du denen sagst, eben halt auch tatsächlich das Wichtigste und das Wertvollste ist. Und auch diese Spieler wollen natürlich, was ich gerade gesagt habe, die wollen gewinnen. Also egal, ob du den Kader mit den teuersten Spielern hast oder nicht, oder mit den günstigsten. Am Ende wollen alle gewinnen, ne? Aber das musst du natürlich auch rauskitzeln, ne? Eine gewisse Zufriedenheit, wenn du bestimmte Voraussetzungen dann irgendwann hast als Spieler, könnte natürlich dann da sein, und das musst du natürlich verhindern. Mhm.
Liest du so Transfer-News eigentlich im Alltag? Beeinflusst das das Geschäft? Der geht jetzt, Mamouche geht nach City für 80.
Ja, also es gibt ja ein paar Sachen, die stimmen. Ich würde mal sagen, 95% stimmt ja nicht von den Sachen, die dann in den Transfers, das sind ja keine News, sondern es sind Vermutungen oder Gerüchte oder was auch immer. Wenn ich das immer so sehe, also was da alles nicht stimmt, ist ja unglaublich. Ne? Also auch gerade wenn du auch selber irgendwie Teil vom Verein bist und du weißt es ganz genau, weil du sitzt ja mit den Leuten da, die es entscheiden, und dann siehst du da irgendwie, da werden da 30 Spieler gehandelt, mit denen die dir noch nie am Tisch besprochen wurden. Ne? Und das ist natürlich heute Teil des Fußballs, dass natürlich so, es gibt den Fußball als Sport und es gibt halt diesen Riesenplaneten, Fußballinteresse, Medien, Social Media und so weiter.
Aber diese Transfermarktgeschichten, das finden die Fans total spannend.
Ne? Ja, klar, ja, ist auch super. Aber ich sag ja nicht, dass das irgendwie schlecht ist, aber ich sag einfach nur, dass jeden Tag muss da was stehen. Also es geht ja nicht, dass immer einen Tag gesagt wird, okay, heute gibt es keine Transfers-News, es gibt keine Gerüchte.
Aber beeinflusst das den Markt? Also ich habe manchmal das
Gefühl, dass das eine andere Welt ist.
Ne? Hast du so die größte Ente noch im Kopf, die dir mal irgendwie widerfahren ist? Ein Spieler, der zu dir kommt oder deinen Verein verlässt? Oder wo?
Nein, ich weiß ja immer, über welche Spieler gesprochen
wurde. Manchmal kann ja auch stehen, keine Ahnung, Roger Schmidt wird der Nachfolger von Julian Nagelsmann, steht schon fest, theoretisch.
Also was mich persönlich betrifft, da weiß ich ja ganz genau, was stimmt und was nicht stimmt. Und was dann so in den Medien transportiert wird, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Da habe ich versuche ich auch komplett zu ignorieren. Also da habe ich so meinen Weg gefunden, weil ich einfach weiß, dass das dazugehört, und das ist halt auch wichtig und das macht halt auch Spaß. Aber das ist natürlich dann, wenn du drin bist in dem Job, hat das für mich keinen Einfluss.
Jetzt sind es ja 140 Tage plus minus nach Benfica. Ist die Lust auf Fußball zurück oder wird die zurückgehalten?
Nein, also ich mache das ja total gerne. Aber für mich ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich jetzt auch, das hat sich so ergeben, dass ich jetzt nicht mal, eigentlich wäre ich jetzt noch da so und wäre dann auch nächstes Jahr noch da. Deshalb habe ich auch meinen Vertrag verlängert. Der Verein hat das jetzt anders entschieden. Das muss ich natürlich dann akzeptieren. Aber dann war für mich auch klar, dass ich diese Zeit jetzt auch nutze und einfach eine Pause mache und diese Saison auf keinen Fall noch einen neuen Verein übernehme.
Und gibt es zu dem, was man so liest, also Dortmund beschäftigt sich mit Roger Schmidt, RB beschäftigt sich mit Roger Schmidt. Liest du das und dann denkst du, ja, steht da halt und dann ist es so? Oder?
Es muss ja jeden Tag, müssen ja Nachrichten transportiert werden und gewisse Dinge vielleicht antizipiert werden oder vermutet werden oder wie auch immer. Und das natürlich, wenn ich irgendwie gerade frei bin und keinen Job habe und irgendeine Mannschaft irgendwie vielleicht Probleme hat, und dann wird natürlich immer, geht das Karussell an und dann wird geguckt, welche Trainer sind verfügbar und welcher passt vielleicht, und dann ist das halt eine Nachricht, dass eventuell eine Option sein könnte. Das kannst du ja gar nicht verhindern, das können die Vereine nicht verhindern, das kann ich nicht verhindern, das kommt einfach so, und deshalb ist das normal im Fußballgeschäft, dass diese Nachrichten kommen.
Und freust du dich denn, wenn jemand anruft, wie Dortmund oder RB, oder anrufen sollte? Oder bist du jetzt in der Phase, die Dieter Hecking so beschrieben hat? Also der war natürlich auch am Anfang, sagt er, okay, man kann so ein bisschen die Dinge machen, um die man sonst oder für die man sonst keine Zeit hat. Aber er hat auch gesagt, und das war ja auch bei uns im Podcast, er sagt auf einmal, ruft keiner mehr an. Also du bist quasi abgeschnitten. und das war für ihn eine schwere Zeit, ne?
Wenn du über Jahre als Trainer arbeitest, dann ist dein Fokus natürlich ganz klar auf deine Arbeit und dein engeres Umfeld. Also mir ist es nicht gelungen, jetzt sehr, sehr viele Freundschaften zu pflegen in dieser ganzen Zeit. Du hast eigentlich mehr so Lebensabschnittsfreunde, also richtig gute Freunde, aber da, wo du jetzt gerade bist und wenn du dann weggehst, dann behältst du die noch als gute Freunde, aber es ist nicht so, dass du da jetzt jeden Tag Kontakt hast. Und so ist es. Zumindest bei mir ist es so, so war das bei mir die letzten Jahre. Und dass dann, wenn du quasi keinen Job mehr hast, dass dann eben halt da so ein bisschen so ein Vakuum entsteht, ist normal. Aber ich empfinde das jetzt nicht als irgendwie negativ, sondern ich freue mich einfach, dass ich habe kein Vakuum, sondern ich habe Zeit für meine Familie. Und das ist natürlich was ich die ganzen letzten Jahre nicht hatte. Und deshalb genieße ich das jetzt gerade.
Und wenn ein Angebot kommt und du das überlegst, wer spricht dann mit? Dann setzt du dich mit deiner Frau hin und sagst, das spricht dafür, das spricht dagegen. Wie machen wir es?
Ja, klar, meine Frau ist immer mein wichtigster Ansprechpartner. Aber im Moment ist es halt so, dass man freut sich natürlich immer über Wertschätzung, wenn jemand darüber nachdenkt, dir eine Mannschaft anzuvertrauen, ist das ja auch immer was sehr Positives, ne? Und deshalb freut einen das immer, aber für mich im Moment ist eine ganz klare Entscheidung, dass ich jetzt nichts machen werde.
Als ich mir den ganzen Werdegang so angeguckt habe mit Leverkusen und dann eben deine Entscheidung nach China zu gehen und zu Benfica und dann diesem romantischen Club Benfica quasi zu folgen oder dem Ruf von Benfica, dass du so eine Art Bogen um die Bundesliga machst, oder ist das falsch?
Nee, das ist falsch. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber das hat sich, also ich muss sagen, ich habe das genossen und wertschätze das auch, dass ich im Ausland gearbeitet habe, weil ich finde es schon, das war auch eine bewusste Entscheidung. Also hat er jetzt aber nichts mit gegen die Bundesliga zu tun. Das war vielleicht, ist auch vielleicht eine Frage des Timings und so weiter. Aber so andere Länder kennenzulernen, andere Fußballkulturen kennenzulernen und sich da dann zurechtzufinden, das finde ich schon super spannend. Also wenn ich nach Portugal gehe, weiß ich nichts über den portugiesischen Fußball. Du gehst da hin, da hast eine Mannschaft und dann fährst du da, was weiß ich, nach Arouca oder nach Rio Ave und spielst dann da und wunderst dich, wie schwer das ist, da Spiele zu gewinnen, ne? Und was die alles für gute Spiele haben, weil die haben dann alle irgendwie 6 Brasilianer auf einmal in der Mannschaft, ne? Und also solche Sachen sind halt, finde ich, machen Fußball halt auch aus. Und wenn ich mir das aussuchen kann, so als Trainer, und ich hatte halt nur mal das Glück, dass ich dann auch diese Anfragen hatte, dann hat mich das in dem Moment dann gepackt und dann habe ich dann auch mich bewusst entschieden, im Ausland zu arbeiten. Und man darf vielleicht auch nicht unterschätzen, wenn du viel im Ausland bist, dann hast du mehr deine Ruhe in Deutschland. Ne? Also das ist natürlich auch so, du bist ein bisschen aus dem Blickfeld. Ich war jetzt irgendwie 2017 bin ich nach China gegangen. Seitdem war ich jetzt nicht mehr in Deutschland. Jetzt ist 2025 und das macht es natürlich dann manchmal ein bisschen entspannter in Deutschland.
Wir haben uns ja mal getroffen und da habt ihr auch erzählt, weil Lissabon und Benfica, also diese romantische Vorstellung, ist auch toll und toller Verein, aber wenn du jetzt ausgehst oder dich öffentlich bewegst, ist es auch schon eine harte Nummer.
Ja, aber das ist überall so. Das ist dann auch so, das muss man halt wissen. Also wenn du im Fußball arbeitest, egal ob du als Spieler oder als Trainer, dann ist natürlich so dein Bewegungsradius dann limitiert und du musst halt deine Nischen finden, wo du dann trotzdem die Stadt genießen kannst und also auch ein bisschen Freude an dieser Kultur und am Essen und am Ausgehen und so kriegen kannst. Aber du kannst dich natürlich nicht verhalten wie jeder andere und deshalb ist das so normal und das macht auch nichts.
Ich habe gedacht, dass die Portugiesen da sogar noch emotionaler sind. Wenn der dann verliert, dass du dann wirklich denkst, oh wei, oh wei, also
Ja, klar, wenn man grundsätzlich ist eine gute Idee, wenn man verliert, dann sollte man lieber zu Hause bleiben.
Kocht man. Heute haben wir gewonnen, heute gehen wir was essen. Ja, spannend. Was war so dein bestes Erlebnis, vielleicht so mit den Fans, wenn du mal irgendwo hingegangen bist, egal wo, ob in China oder Eindhoven oder Lissabon. Ich meine, Lissabon wird man wahrscheinlich durch die Stadt getragen, wenn man ein paar Mal gewonnen hat und Titel gewinnt.
Ja, Benfica ist schon sehr besonders, wenn du Meister wirst, insbesondere. Das ist uns ja Gott sei Dank gelungen. Gibt es ja immer so einen riesen Kreisverkehr, kennst du wahrscheinlich auch, Marques Pombal, wo dann immer die ganzen Fans und die Mannschaft und so weiter zusammenkommen und ist schon unfassbar, wie groß das ist, wie viele Menschen da sind und wie viel Freude und Begeisterung da sind. Das ist schon außergewöhnlich gewesen. Gerade so, wenn du was gewinnst, also mit PSV, habe ich ja gerade gesagt, so dieses Spiel damals gegen Ajax, da war Ajax ja noch top von diesen Spielern, die da jetzt damals gespielt haben, gibt es ja gar keinen einzigen mehr. Heute in der Ajax-Mannschaft, die haben ja die ganze Mannschaft dann verloren, aber die waren schon richtig gut damals und dann im Feyenoord-Stadion so halb Ajax, halb PSV und dann gewinnst du so ein Spiel und kommst dann nach Hause und dann sind die Fans dann nochmal im Stadion, du gehst da hin und so, das ist natürlich schon so ganz, ganz viel, wie soll ich sagen, Belohnung und für das, was man dann auch investiert hat und deshalb waren das schon Highlights und auch ein Highlight war sicherlich auch damals, wo ich dann von China dann weggegangen bin. Ne? Und das war ja sehr plötzlich. Ich bin ja irgendwie mitten in der Woche nach dem Training auf einmal sollte ich zum Owner und dann war es vorbei und bin dann 2-3 Tage später weggeflogen. Und dann waren eben halt sehr, sehr viele Fans dann am Flughafen und haben mich quasi verabschiedet. Das ist so eine kulturelle Geschichte, dass man, wie soll ich sagen, jemand, den man jetzt geschätzt hat, dass man den jetzt sendet, nach Hause sendet und dann eben halt nochmal einmal kommt und das war sicherlich auch was sehr Bemerkenswertes.
Toll, das wusste ich nicht.
Naja, das ist schon Wahnsinn, war Wahnsinn, wirklich.
Wie viele waren da?
Ich weiß nicht, aber gibt es auch Videos auf YouTube oder so, muss mal gucken. Aber es war schon war viel, viel mehr, als ich erwartet habe, mein Translator. Ich bin morgens um 8 Uhr geflogen, um 7 Uhr war am Flughafen, bin ich da hingekommen, war alles voll. Und und dann haben die mich da nach Hause geschickt.
Ja, gutes Gefühl, sicherlich, wenn man gerade von so einem für uns besonderen Ort, wo man Trainer war, dann so den Ort wieder verlassen darf mit so viel Zuspruch und
guten Wünschen. Ja, das tut gut. Ja. Das tat echt gut, ja.
So, zum Schluss muss ich natürlich noch nach deinem Plan fragen. Also Mallorca viel Oliven anbauen und Olivenöl oder viel Wein anbauen oder ab August oder ab Juli wieder an der Seitenlinie.
Also ehrlich gesagt will ich das jetzt gar nicht entscheiden. Ne? Also eigentlich habe ich mir jetzt vorgenommen, so diese Zeit jetzt erstmal zu genießen, ne? Weil sobald du anfängst, wieder darüber nachzudenken, dann bist du wieder so ein bisschen in diesem Tunnel drinne und ich möchte jetzt erstmal die Zeit genießen bis Juni oder Juli ist noch eine lange Zeit und ich warte mal so auf mein Gefühl, was ich denke, was das Beste für uns ist, für unsere Familie und deshalb möchte ich da im Moment noch keine Entscheidung zu treffen.
Kommt noch eine Fangfrage am Schluss. Ja. Du hast ja damals von Benfica geträumt, sozusagen.
Wovon ich jetzt träume?
Ja. Wenn du es jetzt sagst, rufen die morgen an wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
Ja, genau das will ich ja nicht. Deshalb kann ich die Frage leider nicht beantworten.
Aber gibt's einen, den du im Kopf hast?
Nee, gibt's keinen. Nee. Ich bin total glücklich und weiß das total zu schätzen, was ich für ein Glück hatte. Im Fußball so oft eben halt Teil von großartigen Vereinen gewesen zu sein und so. Und das hat mir, und ich finde es auch, mir hat das Delbrück genauso viel Spaß gemacht wie bei Benfica. Also es ist jetzt nicht so, dass umso höher das wird oder umso mehr Zuschauer im Stadion sind, umso größer sind die Emotionen. Also meine Emotionen, als damals Delbrück Dominik Hansjürgen den Ball in den Winkel geköpft hat und wir sind Meister geworden, die waren genauso wie, als wenn wir mit Benfica Meister geworden sind. Also die Emotionen im Fußball, das ist halt das, was am Ende des Tages zählt. Und da spielt dann doch der Verein auch eine untergeordnete Rolle.
Aber das verbindet ja alle, die den Fußball lieben. Das ist in der Kreisliga und in der Bezirksliga, wird sich genauso gefreut nach einer Meisterschaft wie bei den Bayern oder in Leverkusen oder bei Benfica.
Ja, ist so, ja.
Und wenn jetzt Dortmund anruft, dann hebst du ab oder dein Berater oder gar nicht?
Nein, ich
oder Leipzig.
Nein, ich spreche mit jedem. Also warum soll ich das nicht machen? Ne? Aber was ich ja gerade gesagt habe, ist, dass für mich einfach eine Entscheidung, eine grundsätzliche Entscheidung ist.
Es hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Mir auch.
Erster Podcast. bin ein bisschen stolz.
Ich habe alles erzählt, aber ich brauche jetzt keinen weiteren mehr zu machen, weil
für immer.
Meine Milch ist gegeben.
Danke, Roger.
Ja.
Und ja, es war der erste Podcast mit Roger Schmidt und das erste Interview, seit er frei hat und das genießen kann, die Zeit. Und wenn ihr Lust habt, überall, wo es Podcasts gibt oder in Ausschnitten auch bei Sky jeden zweiten Donnerstag. Spielmacher, Fußball von allen Seiten. Ciao.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.